Grüß Gott Kapitalismus, ungarische Salamitaktik. Diese Sendung befasst sich mit den Veränderungen in Ungarn in der letzten Zeit. Der ungarische Schriftsteller und Journalist György Dalos, der vielen Hörerinnen und Hörern sicher aus der WOTZ bekannt ist, hat Ende Januar auf Einladung vom Bildungsausschuss von der SP Stadt Zürich ein Referat gehalten im Rahmen von der Veranstaltungsreihe «Wird der Osten sozialistisch?». In dieser Sendung hört ihr den Text von György Dalos und anschließend Auszüge aus der Diskussion. Der György Dalos hat Fragen vom Publikum beantwortet. Die Fahrenden sind eine von den Bevölkerungsgruppen, die in Ungarn benachteiligt sind. Und nicht nur dort. In dieser Sendung hört ihr Musik von ungarischen Fahrenden. Bevor jetzt dann gerade der György Dalos mit seinem Text kommt, möchte ich noch eine Vorbemerkung machen. Der Dalos hat in seinem Text eine Einleitung gemacht mit einer Episode über den Import von Pornovideos, um zu zeigen, wie die ungarische Wirtschaft und der Zoll Schwierigkeiten hat mit der Bewertung von Westartikeln. Meines Erachtens hätte es noch genug andere Sachen gegeben, die der Dalos hätte anführen können. Dass er gerade Pornovideos gewählt hat, sagt mehr über ihn aus als über Ungarn. Ich möchte aber seine schriftstellerische Autonomie nicht angreifen und bringe den Teil, obwohl ich ihn daneben finde.
Ich möchte jetzt vor allem ein wirklich kurzes Referat über die Themen abhalten, die ich in dem Problemkreis dieser Vortragsreihe für wichtig halte. Und danach versuche ich, auf Ihre Fragen zu antworten, wenn ich es kann. Das Thema, das Unterthema meines Referats heißt Ungarns Weg nach Europa. Im September 1988 trat in Ungarn eine für Osteuropa früher undenkbare Wende ein. Die Zollbehörden nahmen an dem Grenzbahnhof Hegyeshalom keinen Anstoß mehr an Pornoheften und Sexvideos. Diese Veränderung erschien zunächst dermaßen radikal, dass sich ein Journalist veranlasst sah, einen zuständigen hohen Zollbeamten darüber auszufragen. Das kleine Interview erschien damals in der Zeitung Magyar Nemzet, hier einige Auszüge. Stimmt es, dass es von nun an Pornokassetten legal über die Grenze eingeführt werden können? Der Chef der Landeszollbehörde hat verordnet, dass ab September auch solche Videokassetten eingeführt werden dürfen. Heißt das, dass man auch Kassetten mitbringen kann, die früher aus Sittlichkeitsgründen verboten waren? Natürlich, von jeder Sorte eine. Also darf ich zum Beispiel eine Pornokassette, eine Horrorkassette und eine, die man früher aus Sittlichkeitsgründen verboten hat, mitnehmen? Ja, natürlich entsprechend verzollt nach dem Umsatzwert. Hat die Pornokassette einen Umsatzwert? Meines Wissens kann man sie nur auf dem Schwarzmarkt kaufen. Wenn sie nur einen Schwarzmarktpreis hat, dann bestimmen wir den Zollwert eben auf dieser Grundlage. Ich bitte um Entschuldigung, wenn ich meinen Gedankengang über Ungarns Weg nach Europa mit einem so frivol anmutenden Beispiel beginne. Ich möchte keineswegs die komplexen Vorgänge unserer Annäherung an Westeuropa mit der wachsenden Zufuhr von Pornokassetten oder diese mit der westeuropäischen Kultur schlechthin gleichsetzen. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass mein Land trotz eines 40-jährigen Wartens auf eine tatsächliche Öffnung gegenüber dem Westen von der Erfüllung dieser Wünsche gewissermaßen doch unvorbereitet getroffen wurde. In unserem Beispiel zeigt sich dies in den äußerst vorsichtigen Formulierungen des Zollbeamten, der nicht einmal das Wort Pornografie in den Mund nehmen wagt. Tatsächlich besteht die schwierigste Stilübung für jede beginnende Demokratie darin, die Sachen bei Namen zu nennen. Die Frage nach dem Umsatzwert stellt sich nicht nur im Fall der Videokassetten, sondern symbolisch für jede neue westliche Ware oder Idee, die bis jetzt in Ungarn hauptsächlich auf dem Schwarzmarkt aufzutreiben waren. Wir befinden uns in einer Epoche, wo das alte Wertsystem zusammengebrochen und nach einem neuen erst gesucht wird. Nun macht in der ungarischen Publizistik ein neues Schlagwort die Runde. Es heißt, die letzte Chance für das Land sei, auf den europäischen Zug zu springen. Auf den ersten Blick scheint es klar zu sein, was hier gemeint ist. Ungarn müsste sich dem westlichen ökonomischen und politischen Trend anschließen, wenn es nicht untergehen will. Ziemlich wahrscheinlich schwebte den Erfindern der Metapher des europäischen Zuges nicht irgendein Bummelzug vor, sondern das Intercity-Netz, etwa der Zug mit dem stolzen Namen Leonardo da Vinci, der zwischen Deutschland und Italien unterwegs ist. Dieses Wunder modernen Bahnverkehrs mit Kurs-, Schlaf-, Liegewagen, Zugrestaurants, Zugtelefon, Quick-Pick-Buffet und sonstigen noch ungeahnten Bequemlichkeiten verkörpert all das, wonach sich der einzelne Ostbürger sehnt. Richtig einschätzen kann diese Sehnsüchte nur jemand, der bereits einmal in einem rumänischen Wagen des Bald-Orient-Expresses von Bukarest bis Wien gereist hat. Trotzdem steckt in der Zugmetapher etwas Surrealistisches. Um innerhalb der Symbolik zu bleiben, sollte dieses Aufspringen an einem der Bahnhöfe geschehen oder unterwegs in einem Augenblick, in dem der Zug seine Fahrt verlangsamt. Haben wir bereits das Ticket mit dem entsprechenden Zuschlag in der Tasche oder müssen wir noch zu der Kasse? Verfügen wir über das Reisegeld oder muss es erst geborgt werden und wenn ja, bei wem? Bei dem Lokführer, bei dem Schaffner oder bei einigen der Reisenden? Was soll mit unseren Habseligkeiten geschehen? Sollten sie als Reisegepäck aufgegeben oder die ganze Zeit mitgetragen werden? Dutzende ähnliche Fragen ließen sich stellen. Zweifelsohne heißt eine der populärsten Losungen der neuen ungarischen Demokratie: Zurück nach Europa. Nach einigem Zögern stellte sich die Regierung an die Spitze dieser fortschrittlichen Rückbewegung, indem sie die Westgrenze des Landes durchlässig machte. Es fehlte nicht an rührenden Gästen. So kam zum Beispiel der österreichische Außenminister Alois Mock in den Genuss, den eisernen Vorhang eigenhändig zu zerschneiden. Ein Stück dieses Stacheldrahtes erhielt der US-Präsident Bush als Gastgeschenk bei seinem Ungarnbesuch. Ohne das Erfolgserlebnis dieser hohen Politiker schmälern zu wollen, möchte ich betonen, dass mich der Erfolg meiner Landsleute mehr beeindruckt. Durch die Öffnung der Westgrenze sind beinahe ähnlich idyllische Zustände eingetreten, wie sie in Europa um die Jahrhundertwende herrschten. Damals war die Bewegungsfreiheit in dem kontinentalen Europa eine Selbstverständlichkeit, wenn sie auch in unseren Ländern die Form einer Massenauswanderung nach Amerika nahm. Trotz aller Ähnlichkeiten unterscheiden sich die neuen Reisefreiheiten grundsätzlich von den alten. Die Spaltung Europas hat sich von einer geopolitischen zu einer kulturellen Tatsache gewandelt. Ganze Generationen sind mit diesem Faktum aufgewachsen, obwohl die Osteuropäer diese Spaltung anders erlebten als ihre westlichen Mitbürger. Der Westen ist frei und reich. Diese Überzeugung verankerte sich in allen realsozialistischen Gesellschaften, trotz oder teilweise sogar wegen der massiven offiziellen Propagandabemühungen, diesen Sachverhalt zu verbergen. Bei einer näheren und nicht so reduzierten Betrachtung zeigen sich noch andere, weniger vorteilhafte Eigenschaften der westeuropäischen Zivilisation. Nichtsdestoweniger enthielt die oben erwähnte knappe Formel all das, was die Leute von Ostberlin bis Sofia in den letzten 40 Jahren dazu motivierte, ihren gebannten Blick immer in diese Windrichtung zu lenken. Mit der ersten vorsichtigen Lockerung des Reiseverbots in den 60er Jahren wurde dieses positive Vorurteil durch die Erfahrungen der Touristen bestätigt. Das allmähliche Schwinden des kommunistischen Zukunftsbildes führte dazu, dass die westliche Lebensform im Osten zu einer Alltagsutopie wurde. Dadurch entstanden in unseren Ländern enorme Erwartungen, sowohl hinsichtlich der unteilbaren Freiheit als auch hinsichtlich der teilbaren Reichtümer. Die unterdrückten Bedürfnisse der osteuropäischen Bürger wurden von westlichen Politikern und Medien weitgehend instrumentalisiert. Typisch westlichen Waren wie pluralistische Demokratie, Wohlstand und Vielfalt wurden unaufhörlich angeboten. In dieser Geste gab es jedoch vom Anfang an etwas Unverbindliches, Muster ohne Wert. Niemand dachte im Westen daran, den Rahmen der Nachkriegsordnung zu sprengen, was angesichts der latenten Kriegsgefahr auch vernünftig schien. So handelte es sich jedoch immer um Grundsätze, die mit absolutem Anspruch verkündet, aber gleichzeitig geografisch auf den westlichen Teil des Kontinents begrenzt worden waren. Das Begriff Europa wurde stillschweigend mit der EG identifiziert, kulturell sogar noch enger, als Achse Bonn-Paris, eine echte kleineuropäische Lösung. Nun ist angesichts des osteuropäischen Zusammenbruchs die ganze Doppeldeutigkeit der westlichen Europapolitik klar geworden. Einerseits die Saugkraft der kapitalstarken EG-Länder, andererseits aber die fehlende Bereitschaft der westeuropäischen Regierungen, den Folgen dieser Saugkraft Rechnung zu tragen. Gleichzeitig ist die Gorbatschowsche Sowjetunion sichtbar darum bemüht, ihre lästigen Verbündeten vor allem ökonomisch loszuwerden. Ein grotesker Befreiungsprozess bahnt sich an, der viel weiter reicht, als es sich die fantasievollsten kalten Krieger je vorgestellt hätten. Aber es stößt auf das eindeutige Unwillen des Westens. So geschah es trotz aller gegenteiligen Beteuerungen im Sommer des vorigen Jahres, als das ungarische Vakuum vorübergehend bei Sopron eine deutsch-deutsche Grenze entstehen ließ. Wer noch an den alten Dogmen oder Prinzipien eines intransigenten Antikommunismus festhält, muss eigentlich wünschen, allen 18 Millionen DDR-Bürger gelängen auf dieser Weise nach Österreich und von dort aus in Bussen in die Bundesrepublik. Trotz der Berühmtheit der Ungarn als Nomadenvolk und trotz der gegenwärtigen sozialen Politik des Staates nehme ich nicht an, dass wir als ganzes Volk westwärts ziehen würden. Die Daheimgebliebenen klammern sich noch an die Hoffnung, die 7 oder noch mehr mageren Jahren hinter sich zu bringen. Die politischen Eliten rechnen damit, dass die Schwierigkeiten des Übergangs zur Demokratie durch westliche Hilfe gemeistert werden können. Dies ist eine der Erklärungen dafür, warum marktwirtschaftliche Strukturen selbst im Programm der Kommunisten zur Zielsetzung erhoben wurden. Die Gleise müssen umgestellt zu werden, damit das Kapital schneller in das Land rollt. Dementsprechend verschwindet das ohnehin unpopulär gewordene Wort Sozialismus aus dem Vokabular der neuen Parteien. Innerhalb der demokratischen Opposition befürworten diesen Begriff nur noch die Sozialdemokraten. Sie versehen ihn jedoch, um Missverständnissen vorzubeugen, mit Attributen wie Spanisch oder Schwedisch. Nun ist aber Ungarn nicht Spanien und noch weniger Schweden. Niemand glaubt, dass es möglich wäre, nur die Vorteile des westlichen ökonomischen Modells zu übernehmen. So müssen wir für die nächsten Jahre eine Massenarbeitslosigkeit in unseren Erwägungen mit einbeziehen. Meines Erachtens unterschätzen viele Ökonomen die psychologischen Auswirkungen dieses Phänomens. Wenn etwa 200.000 Menschen erwerblos auf den Straßen der ungarischen Städte herumlungern, wird dieser Zustand leicht auf das Konto der neuen Demokratie geschrieben und von ihren Gegnern ausgenutzt. Die Stabilität der 70er Jahre erscheint dann in den Augen von extrem verarmten Bevölkerungsgruppen als das goldene Zeitalter. Selbst wenn die erwarteten positiven Veränderungen im Wirtschaftsbereich eintreten, vollziehen sie sich nicht ohne ökologischen Folgen. Dem Wachstumszwang westlicher Prägung ausgeliefert, verfügt die ungarische Industrie über keinerlei modernen Umwelttechnologien. So können wir nur das vollenden, was die zentralisierte Planwirtschaft begann, als noch die eiserne stalinische Logik galt, der Mensch bewältigt die Natur. Übrigens eine der wenigen Versprechungen, die der Staatssozialismus beinahe vollständig eingelöst hat. Viele politische Strukturen westlichen Typus sind in Ungarn bereits entstanden. Das Modell bedarf jedoch mindestens einige Ergänzungen. Die Tatsache, dass bei den ersten freien Kommunalwahlen in einigen Provinzstädten nicht einmal die Hälfte der potenziellen Wählerschaft bei den Urnen erschien, bietet viel Stoff zum Nachdenken, wenn auch die Mehrheit dieser Minderheit für die Opposition ihre Stimme abgab. In dieser Wählerpassivität sehe ich ein nicht ganz unberechtigtes Misstrauen gegenüber der neuen Parteien. Einerseits sind diese noch schwach und zerstritten. Andererseits kommt bereits jetzt unter ihnen eine Kaste von Berufspolitikern hoch, die bestrebt ist, Entscheidungen hinter den Kulissen zu treffen. Besonders problematisch ist für Ungarn die Übernahme des westeuropäischen Kulturmodells. Tatsächlich hat uns die jahrzehntelange künstliche Isolierung vom Westen und die Sowjetisierung der ungarischen Kultur großen Schaden zugefügt. Nichtsdestoweniger wäre eine bloße Nachahmung der amerikanisierten Form der Kulturproduktion gefährlich. Kultur hatte und hat teilweise heute noch in Ungarn etwas Handwerkliches an sich. Literatur wirkte beispielsweise in der ungarischen Tradition als Bestandteil der nationalen Bewusstseinsbildung. Selbst eine derart industrialisierte Kunstform wie der Film trug fast persönliche Züge. Künstler galten jeweils als Sprachröhre der Unterdrückten und die literarisch-künstlerische Szene als eine Art Ersatz für die zivile Gesellschaft. Der kommunistischen Kulturpolitik war es nie gelungen, diese integrative Kraft des unabhängigen Geistes wirkungslos zu machen. Im Gegenteil, politische Verfolgung und Zensur verliehen den jeweils Betroffenen eine beinahe unbeschränkte Glaubwürdigkeit und Popularität. Jeder Durchbruch eines offiziellen Tabus, sei es eine Reportage über die Drogenabhängigen, ein avantgardistisches Musikwerk oder ein kühnes erotisches Gedicht, galt für das entsprechende Publikum gewissermaßen wie ein Familienereignis. Natürlich ist diese heile Welt zum Teil vorbei. Mit den modernen Medien zogen auch die feineren Manipulationstechniken nach Ungarn ein. In den 70er Jahren bedeutete die gemütliche ungarische Variante der Stagnation auch westliche Fernsehserien mit Millionen-Einschaltquoten. Unter der mehr oder weniger strengen staatlichen Kontrolle entstand eine weit verzweigte Unterhaltungsindustrie. Andererseits wurde aus ideologischen Gründen dafür gesorgt, dass diese niedrige Produktion durch sowjetische Kulturwerte sozusagen ausgeglichen wird. So folgte auf einen Tatort ein sowjetischer Kriegsfilm und die Zulassung von sogenannten bürgerlich-dekadenten Romanen durch einen Flut von fast niemandem gelesenen sowjetischen Büchern erkauft. Dies alles geschah, wie vieles in der Kadar-Zeit, nur um den heiligen Schein zu wahren. Nun erfreut sich die ungarische Öffentlichkeit einer fast unkontrollierten Presse- und Medienfreiheit. Die einst tabuisierten Bücher und Zeitschriften überschwemmen buchstäblich die Straßen und vor allem die Unterführungen. Als einziges Hindernis für die Verbreitung dieser Unmenge von freien Gedanken erwies sich der Mangel an zahlungsfähigen Kunden. So blieben einige tausend Exemplaren von Orwells 1984 Ladenhüter. Der Rückzug des Staates aus der Kultur bedeutet gleichzeitig auch das Versiegen einer gewaltigen Finanzierungsquelle. Der neuen Kultur ergeht es dadurch nicht viel besser als der neuen Demokratie. Sie ist frei und arm zugleich. Bezeichnenderweise übernahm eine amerikanisierte Privatstiftung die Rolle des größten Kulturmäzenaten in Ungarn. Selbst die Nationalbibliothek hofft auf sie bei Erweiterung ihrer Bücherbestände. Wir sind faszinierte Zeugen eines völlig neuen Phänomens. Die Kultur ist nur an den Konsumenten zu bringen, indem sie verwertet wird. Dies betrifft sogar diejenigen Samizdat-Produkte, die noch vor einigen Jahren in Privatwohnungen aufbewahrt und der Gefahr ausgeliefert waren, konfisziert zu werden. Nun kämpfen mindestens zwei Verlage um die Vertriebsrechte von Solzhenitsyns Archipel-Gulag oder die Memoiren des Kardinals Mincenti. Gefängnistagebücher aus den 50er Jahren, Kassetten mit Rundfunksendungen der Oktobertage 1956, KUK-Wappen und Landkarten des Vorkriegs Ungarns, all das wird schleunigst zu Geld gemacht. Für eine neue Sorte von Kulturproduzenten gilt Vergangenheitsbewältigung ganz genau, solange der Markt gesättigt wird. Als ordnendes Prinzip tritt an die Stelle der früheren kommunistischen Indoktrination die Investitionsfähigkeit des Einzelunternehmers. Auch das ist Demokratie. Die politische Öffnung der letzten anderthalb Jahren ließ einen Blätterwald wachsen, was angesichts der öden Presselandschaft der Kadar-Zeit recht erholsam wirkt, aber auch seine Schattenseiten hat. Es erscheinen Boulevardzeitungen in Auflagen von 100.000 Exemplaren, sowohl von der Aufmachung als vom Geist her dem Hause Springer verwandt. Einerseits sind sie technisch perfekt, andererseits bringen sie Scheininformationen unter Riesentitel eindeutige Lügen zwischen Sexfotos, mitunter einen rassistischen Leserbrief gegen Zigeuner. Sie wühlen im Privaten, kennen keinen Persönlichkeitsschutz und geben sich dabei offen und mutig. Das ist es, was Hans Magnus Enzensberger in einem Essay Demokratie gegen den Demos nannte. Ich möchte kein falsches Bild entstehen lassen. Die Boulevardpresse westlichen Typus bedroht ebenso wie etwa Horrorkassetten keineswegs eine dörflich gesunde und unschuldige Gesellschaft. Das Leben in Ungarn ist durchdrungen von jahrzehntelang angestauten Aggressionen. Das Potenzial an Gewalt und Kriminalität erreichte einen beängstigenden Ausmaß. Auf Brutalität als Exportware sind wir tatsächlich nicht angewiesen. Diesbezüglich haben wir unsere eigenen Pflanzen und den geeigneten Nährboden dazu. Ich teile nicht die Ansicht einiger Kollegen aus Literatur und Politik, die angesichts der nicht zu leugnenden Gefahr die westliche Massenkultur am liebsten mit amtlichen Mitteln bekämpfen würden. Ich denke hier zum Beispiel an ihre leidenschaftlichen Ausfälle gegen die Popmusik. Verbot ist jedoch immer eine zweischneidige Waffe. Außerdem vertraue ich wenig der Urteilskraft von hauptberuflichen Verbietern. Es gibt keine einfache Lösung, es gibt nur Lösungen. Es bleibt uns nichts anderes übrig, als durch die Leistungen der demokratischen Kultur und ein neues Bildungssystem der Desintegration der ungarischen Gesellschaft entgegenzuwirken. Außerdem gibt es noch etwas. Wir sind nicht nur Konsumenten, wir haben auch Werte anzubieten. Wenn ich zum Beispiel die gelangweilte Kulturmüdigkeit der westeuropäischen Öffentlichkeit sehe, bin ich gar nicht sicher, ob nur wir etwas zu lernen haben. Ohnehin reicht es aus, einen flüchtigen Blick auf die Landkarte zu werfen, um festzustellen, Ungarn befindet sich in Europa. Dies muss gesagt werden, einerseits den westlichen Freunden gegenüber, die uns wohlwollend auf die Schultern klopfen und willkommen heißen, andererseits uns selbst, die wir, von Minderwertigkeitskomplexen geplagt, im Vorgefühl einer ständigen Aufnahmeprüfung leben. Dabei teilen wir sowohl die ruhmreichen wie auch die schändlichen Seiten der kontinentalen Geschichte, die Glaubensverfolgungen ebenso wie die moderne Arbeiterbewegung, die beiden Weltkriege ebenso wie die Friedenszeiten davor und danach. Auch die jetzige Zivilisationskrise teilen wir mit Europa. Gewissermaßen ist also die Forderung nach dieser Rückkehr ein Euphemismus. Wir müssen vielmehr in Europa bleiben, das Europäische aus unserer Tradition ausarbeiten, alles Nachahmenswertes nachahmen und trotzdem versuchen, uns selbst ähnlich zu werden. Thank you.
Die hören die Sendung «Grüß Gott, Kapitalismus, ungarische Salamitaktik» über die Veränderungen in Ungarn in der letzten Zeit. Ihr habt in den letzten 25 Minuten den ungarischen Schriftsteller Györgyi Dalas gehört. Und jetzt dann eben die Diskussion, die Fragenbeantwortung, die anschliessend an die Lesung stattgefunden hat.
Györgyi, du hast ein utopistisches Buch geschrieben. Das 1985 geht in die Zukunft. Und könntest du jetzt irgendetwas Utopistisches entwerfen für die Zukunft Ungarns?
1985 habe ich als Satire geschrieben, ebenso wie Orwell. Das heißt, ich habe versucht, die Zeiten nach dem Tod des großen Bruders zu schildern. Und das war eher eine Vergangenheitsgeschichte. Ich versuchte, die Kadarsche Zeiten parodieren. Aber ich beschäftigte mich immer wieder auch mit Utopien. Und zwar, weil ich meine, dass das, was die Utopisten bis jetzt gemacht haben, das ist vielleicht nicht real und nicht vernünftig. Aber wenn wir sehen, was die Realpolitiker in Ostmitteleuropa und anderswo angerichtet haben, mindestens sind Utopien nicht schädlich. Die Utopie, die ich in den letzten Jahren versucht habe, so ein bisschen auf literarischer Weise eher oder publizistischer Weise auszuarbeiten, das bezog sich auf eine ostmitteleuropäische Konföderation. Im September 1985 erschien die Osteuropa-Nummer der Berliner Kulturzeitschrift Kursbuch, und für diese Nummer versuchte ich, so ein Projekt auszuarbeiten, wie ein freies Ostmitteleuropa aussehen würde. Damals, ich habe diesen Artikel im Februar 1985 geschrieben, also einen Monat vor Gorbatschows Wahl zum Generalsekretär der KPDSU, und ich habe damals prophezeit, es kommt ein neuer sowjetischer Parteichef, 34 Jahre alt, der die Mitgliedstaaten des Warschauer Vertrages entlassen wird, weil diese Mitgliedstaaten eigentlich eine Belastung für die Sowjetunion sind. Nun ist Gorbatschow 54 Jahre alt, er hat zwar die Warschauer Paktstaaten nicht sofort entlassen, aber er ist dabei. Was ich aber nie geglaubt hätte, dass es innerhalb der Sowjetunion so eine explosionsartige Geschichte kommt, und dass meine damalige Utopie, die ich ein bisschen scherzhaft gemeint habe, jetzt auf eine Art Regierungspolitik, zu einer Art Regierungspolitik geworden ist, nämlich die polnische Regierung versucht, eine ungarisch-polnisch-tschechoslowakische und möglicherweise sogar rumänische Konföderation auszubauen, und zwar im Hinblick auf der allem Anschein nach längst fälligen Wiedervereinigung Deutschlands, ein Gegengewicht gegen diesen Monster mitten in Europa zu bilden. Die Tschechoslowakei verhält sich in diesen utopischen Geschichten sehr vorsichtig. Die Ungarn und die Polen sind eigentlich denken ganz ernst an eine solche Möglichkeit. Diese Utopien gab es übrigens im 19. Jahrhundert schon, bei allen diesen Völkern. Also das war die letzte Utopie, woran ich dachte.
Als Schriftsteller haben Sie sich sicherlich primär mit Ökonomie zu befassen. Sie haben lediglich auf die Dominanz, die beginnende Dominanz des Marktprinzips im Presse- und Kulturbetrieb hingewiesen. Aber es war für mich ein bisschen auffallend, wie Sie diesen ganzen ökonomischen Komplex beiseite gelassen haben. Interessiert Sie das nicht oder resignieren Sie einfach vor der Vereinnahmung Ungarns durch die westlichen Multis?
Ich bin kein Ökonom, obwohl der Staat jetzt dabei ist, aus uns allen Ökonomen zu machen. Ohne dass ich mich besonders bemühe, benutze ich manchmal in Gesprächen Begriffe, die ich nie früher benutzen wollte. Sagen wir, ich spreche mit einem Ästheten und er spricht über Bruttoeinkommen und ich über Nettoeinkommen. Das war früher unter Ästheten nicht üblich. Ich glaube... Wie bitte?
Das sind Leute, die keine Steuern zahlen. Die haben nichts zu
unterscheiden. Die Ästheten zahlen jetzt Steuern in Ungarn, weil unter den... Also während der Jahre der stalinistischen Diktatur war diese sogenannte schöpferische Intelligenz eine relativ privilegierte Schicht. So zum Beispiel nur 50% des Einkommens war Steuergrundlage, weil das künstlerische Schaffen zählte zu den besonders Nützlichen für die Gesellschaft. Natürlich in dem Sinne, wie die Kunst überhaupt gelenkt worden war. Nun, seit 3 Jahren ist der Künstler in Ungarn gleichgesetzt mit dem Handwerker. Das ist aber keine schöne Metapher, das ist die Tatsache. Das heißt, der Handwerker ist als privater Kleinunternehmer denselben Steuergesetzen eigentlich ausgeliefert wie der Künstler. Das einzige Unterschied ist vielleicht, dass die Künstler keine regelmäßige Einkommensquelle haben. Deshalb kommt immer wieder die große Überraschung zu Zeiten, wo sie schon kein Geld haben. Da zahlen sie die Steuer für die Zeiten, wo sie noch etwas haben. Also die Künstler werden langsam Volksökonomen. Nur ich hoffe, dass sie nicht die Ökonomie mitlenken werden. Ich bin überzeugt, in Ungarn gibt es jetzt wirklich eine ganze Kaste von Volkswirtschaftlern und ich überlasse auch diese ökonomischen Entscheidungen diesen Experten, weil ich überhaupt keine andere Lösung habe. Und ich betrachte als mein Ziel nicht ökonomische Lösungen anzubieten, sondern andere Gesichtspunkte gleich geltend zu machen. Jeder Ökonom kann zum Beispiel erklären, dass in Ungarn jetzt, sagen wir, 2-3 Jahre lang keine Erhöhung des Realeinkommens möglich ist. Das kann ich akzeptieren, aber ich kann auch das akzeptieren, wenn Rentner das nicht akzeptieren wollen.
Thank you. einfach mal auf einen politischen Aspekt zu sprechen kommen. Und zwar, in Ungarn ist die Wirtschaftslage ziemlich am Boden, sie ist ziemlich desolat. Wenn man das mit der Gleichgültigkeit, die Sie angesprochen haben, gegenüber politischen Entscheiden verbindet und wenn dort vielleicht ein Ruf nach einer starken Hand in 2-3 Jahren zum Ausdruck kommt, wie es zum Beispiel in Deutschland während der Weimarer Republik ist, ist das nicht eine sehr große Gefahr?
Also ich hoffe darauf, dass dieses Volk, das ungarische Volk, genug starke Hände hatte. Also die Erfahrung mit der starken Hand ist 40-jährig jetzt. Wenn wir die vorangegangene 800, 900 Jahren nicht mitrechnen. Und ich glaube, dass in diesem Volk, trotz aller seiner Mangel und Fehler, eine gesunde Portion von Anarchismus da ist. Dass dieses Volk lässt mit sich nicht alles machen. Das ist meine Hoffnung. Das bedeutet, dass, dass der spontane Widerstand selbst von Bevölkerungsschichten, die der Politik gegenüber gleichgültig sind, dieser Widerstand ist doch groß. Dieser Widerstand hat vielleicht andere Formen als offene Konfrontation.